Lukas 11, Vers 29. Als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, da fing er an zu sagen, dies ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen. Also die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind es gemeint. Es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Jona sind wir mittwochs gerade durch. Gott schickt Jona zu den Heiden. Und Jona ist überhaupt nicht begeistert. Hat überhaupt keine Nächstenliebe. So ein, liebt sein Volk. Ist auch ein Prophet für die 10 Nordstämme in Israel zu der Zeit. Muss auch einiges an harte Herzen erleiden. Aber er gibt als Begründung, warum er nicht nach Ninive geht. So ein, weil Gott die retten wird. Weil die sich umdrehen werden. Ne? Als Scham auch für Israel, weil da ein fremder Prophet ins Land geschickt wird. Zu einem fremden Volk mit einer anderen Sprache und die hören die Prophetie und bekehren sich zu diesem Gott. Das ist eine Schande. Im Grunde, weil Israel seine Propheten ablehnt und Gottes Reden ignoriert. Und genauso sagt Jesus, ja, so bin ich bei euch. Ich werde das Zeichen sein unter euch, denn ich predige hier die Umkehr, die Buße und die Rettung. So ein Gesandt vom Vater. Aber ihr seid so arrogant, so wie die Juden damals, und so hartherzig, ja, und befolgt nur euren menschlichen Geboten und euren Traditionen und eure Kirche, die ihr baut. So. Und das ist interessant, weil, an anderer Stelle kannst du lesen, dass die Nineviten auch vor Gericht dann stehen, so wie Sodom. Ich glaube, es war vor 2 Wochen oder so haben wir das gelesen, wie Sodom und Gomorra. Dass die Heiden und die Sünder da stehen werden, die total gesetzesfern gelebt haben, aber richten werden und Urteil sprechen über die, die ja so gerecht sind und so fromm und so in der Schrift. Ne? Und Jesus bringt noch einen zweiten Punkt, Vers 31. Die Königin des Südens, das ist Saba, kann man in 1. Könige 10 nachlesen, wird im Gericht auftreten gegen die Männer dieses Geschlechts und sie verurteilen. Denn sie kamen vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Die Männer von Ninive, Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Und es ist interessant, es sind beides Heiden, die es hier erzählt. Beides Heiden, die Buße getan haben und die sich Jahwe zugewandt sind und gerettet sind. Obwohl sie nicht perfekt waren, auch die Königin Saba war nicht perfekt. Die hat ihren Götzen mitgebracht und Salomo verführt. War eine Mischehe, weil ihr Salomo die geheiratet hat. Was im Gesetz total verboten ist, aber trotzdem wird sie auch vor Gericht stehen. Und die Gott abgelehnt haben, richten. Das macht mich auch demütig, so wo ich halt aufpassen muss, weil ich will es echt genau nehmen mit Gott. Das ist mir ein Anliegen. Und ich möchte auch, mir ist die Schrift auch echt ein Anliegen. Jedes Wort ist für mich wahr und bleibt, ohne verändert zu werden, egal wie die Welt sich dreht. Und alles ist von Gott perfekt vorgelegt, und danach kann ich mich halten und richten, um nicht wirr zu werden oder abzuirren. Und auch seine Gesetze, die für mich nicht gelten, weil ich ein Heide bin und kein Jude, die Mose gebracht hat und so weiter, aber selbst die schätze ich und ehre ich, auch wenn ich sie nicht halte, aber es steckt da eine geistliche Wahrheit drin, irgendwas, was gut ist für den Menschen, was dem Menschen dient. Und das haben die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht verstanden. Das werden wir heute noch sehen. Jesus spricht da ein paar Sachen an. Sondern sie haben das Gesetz genommen. Und die Schrift und haben es benutzt als äußerliches Bild, so als Äußerlichkeiten, um zu funktionieren und sauber zu sein. Das Problem war halt, das Herz ist dabei verstockt und der Sinn, der geistliche Sinn von der Schrift, warum Gott das gegeben hat, so ist verloren gegangen. Die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe, die Güte und Milde, dass es bereichernd sein soll und heilbringend für die Menschheit. Egal welches Geschlecht. Ja, und es ging halt nur noch um so eine äußerliche Form, an der gebaut und geschnitzt wurde. Und da muss ich auch aufpassen, dass mir das nicht passiert, ne, weil ich auch da schnell ins Richten komme und Unterschiede sehe zu anderen Christen, wo ich für mich weiß, so darf man aber eigentlich gar nicht leben als Christ. Ne. Oder das ist ein Bereich, der darf da überhaupt nicht rein, wenn jemand eine Sucht verfällt oder, ne, oder im Konsumrausch lebt oder in der Unterhaltungsbranche fast seine gesamte Zeit verbringt und verschwendet, um sich selbst zu berauschen mit nichts. Ne? Oder dies oder jenes oder das. Ne? Da fällt es halt schwer, aber wenn ich hier sehe, wer hier vor Gericht steht, um die so gerecht sind, richtet. Ne? Dann demütige ich mich das und ich denke so, okay, dann muss ich erstmal runterfahren und vielleicht selbst erstmal gucken, ob ein Balke bei mir raushängt. Ne? Und den versuchen zu entfernen, bevor ich bei anderen ziehe. Niemand aber zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort. Auch nicht unter dem Scheffel, sondern auf dem Leuchter, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Und Jesus bezieht das jetzt hier alles auf die Schriftgelehrten, die Pharisäer, auf die Menschen, die ihr Leben dafür verschrieben haben, Gott zu erkennen und zu erforschen und laut zu machen und deutlich. Ja. Und ist so interessant, dieses Licht sind wir, das ist klar. Ne? Aber was sie gemacht haben mit ihrer Religiosität, ihren Traditionen und menschlichen Überlieferungen und zusätzlichen Regeln und Traditionen, um irgendwie das leichter zu machen, diese Gebote zu halten oder den richtigen Weg beizubehalten oder was auch immer, ne? Haben sie im Endeffekt sich unter das Bett gelegt oder unter eine Decke, ne? Unter einen Tonkrug. Weil das, worum es eigentlich geht, einfach nicht mehr laut ist und darum dreht es sich halt nicht mehr. Und das ist diese Gefahr bei Gesetzlichkeit oder Religiosität. Man dreht sich immer mehr und immer schneller um sich selber. Und der Kreis wird kleiner und kleiner und irgendwann passt da kein anderer Mensch mehr rein. Ja. Wenn du das hier liest, Jesus sagt dir, das Licht scheint nicht für das Licht oder für die Lampe oder für das Zimmer, sondern das Licht scheint für die Menschen, die hereinkommen. Ja. Das Licht ist da für andere. Damit die sich nicht anecken, damit die sehen, was dort ist. Ja. Und das merke ich auch, wenn mein Herz halt hart wird, entweder durch zum christlichen Alltag, ne, wo alles abstumpft und man sich einfach nur noch bewegt, wo dann auch die Gebete flacher werden und mein Herz gar nicht mehr schreit, ne, sondern einfach nur noch meine Erinnerung dort redet zu Gott, ne, weil man so drin ist, nur noch meine Erinnerung und die Vergangenheit so da singt und Lobpreis macht, ne? Aber meine Seele überhaupt nicht gerade zu Gott ruft und bei ihm sitzt. Ne? So viele Male, dass ich hier singe, und so wie heute, und ich danke dir und gebe dir meinen Dank, aber parallel denke ich, ja, aber wofür bin ich denn gerade dankbar? Ne? Und so kann es passieren, dass man verstumpft. Sagt man das so? Verstumpfen? Abstumpfen? Naja. Ja. Irgendwie verblendet wird. Oder sich selbst verblendet und irgendwie nur noch so eine christliche Hülle ist. Und da überhaupt kein lebendiger Gott mehr ist und keine Beziehung zu ihm. Gott spricht das bei mir öfters an. Das passiert immer wieder. Und ich bin dankbar, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns daran erinnert und uns immer wieder unseren Blick hebt auf ihn. Ja. Der nicht zulässt, dass wir verloren gehen und so hart werden. Dafür kann man danken. Aber wir sind hier, um zu leuchten, und wir sind hier, um Gottes Licht zu sein, aber nicht für uns, weil wir haben alles, was wir brauchen. Selbst das, was wir hier brauchen, für uns persönlich, um zu existieren und zu leben, auch geistlich zu funktionieren und zu tun, den Glauben an dem Tag, wo man am nächsten Tag viel weniger braucht, ne? Alles, was uns ausmacht und auch der Trost, den wir heute mehr brauchen, vielleicht als morgen, oder der Schub Demut, ne? Egal was Gott hat zu uns gesagt in seinem Wort, das haben wir alles schon bekommen, als wir errettet wurden. Bevor wir gemacht wurden. Es steht alles bereit und alles ist fertig. Ich brauche mir noch nicht mal Gedanken machen über den Angreifer, der vielleicht morgen kommt und mich vor Gericht zieht. Ja. Sondern an dem Tag, wo ich da stehe, in dem Moment, wo der Richter mich fragt und ich mich laut machen muss, in dem Moment wird der Heilige Geist mir die Worte geben, die ich brauche. Egal, um was es sich dreht, auch vielleicht meine Selbstliebe und deswegen Unfähigkeit, meine Frau mehr zu lieben als mich, oder meine Kinder, oder die Gemeinde, oder meinen Nächsten, oder meinen Feind, was auch immer. Aber all das, was ich in dem Moment dann brauche und was nötig ist, habe ich, wenn ich in Christus bin. Deswegen brauche ich auch nicht mehr für mich leben und für mich leuchten. Sondern sollte mich viel lieber konzentrieren, so drauf, was in meinem Inneren ist und dass da geschmückt wird und sauber wird. Dass das, was in meinem Herzen ist, worin ich mich investiere und was mir Sinn gibt und wofür ich alles opfere, dass das für was Gutes und für was Sinnvolles. Wir sind hier für die Hereinkommenden und es kommen eine Menge Menschen herein in unserem Wirkungskreis jeden Tag. Und selbst wenn es nur die Allerengsten sind, unsere Familien. Ja. Wir sind hier für die anderen. Und ich meine, das sage ich jede Predigt, aber das ist auch das Schwerste irgendwie. Und das ist auch alles, worum es sich dreht. Und die Pharisäer konnten das nicht mehr erkennen. Weil hier ist Christus in der Predigt und er versucht sie auf so vielen möglichen Bildern und Gleichnisreden und so viele Möglichkeiten, ihnen die Augen zu öffnen, dass sie doch erkennen, dass dieser Gottesdienst nicht Gott gewollt ist so. Ja, weil außen ist ja alles noch in Ordnung, aber innen drinne ist einfach, es dient niemanden außer der Person. Es dient noch nicht mal mehr Gott. Ja. Und das wollte Jesus nicht, aber und viele Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich auch bekehrt. Ja. Kann man eine Apostelgeschichte dann lesen. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist auch der ganze Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Und das ist halt wichtig. Und da brauchen wir uns nicht irgendwas vorgaukeln oder was drumherum reden. Das, was ich konsumiere, das nimmt doch Einfluss auf diesen Leib, auf mein Leben, auf alles. Und wenn ich mir Sachen angucke, die mir nicht gut tun, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich in Sünde falle. Das ist absolut dumm und stolz zu sagen, ich kann das angucken und trotzdem parallel zu sagen, ich weiß nicht, warum ich von der Sünde nicht wegkomme. Das ist das Dümmste überhaupt, wenn man so spricht. Und das ist klar, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die mir nicht gut tun, die mich zur Sünde führen oder zu Dummheiten, dann ist es weise zu sagen, na okay, so mache ich das nächste Mal nicht mehr. Das ist ganz logisch. Ja. Wenn ich weiß, dass ich zu egoistisch und stolz und selbstsüchtig bin in einem Streitgespräch oder in einem Diskussionsgespräch mit irgendjemandem, Ehepaar oder was auch immer, wenn ich weiß, dass ich dann unsachlich werde und bitter und versuche mich zu kämpfend irgendwie zu verteidigen und bla, und das endet eh nur im Zorn und im Streit und dann ist es dumm, darauf weiter zu gucken, sondern sollte man einen anderen Weg finden, wie man momentan mit seiner Schwachheit einfach trotzdem Frieden stiftet und eine Lösung findet, als immer wieder in diesen gleichen dummen Kampf zu gehen, der zu nichts führt, außer zu Tränen und zu Verletzungen. Wenn ich weiß, dass ich nicht mit Geld umgehen kann, dann ist es töricht und dumm, wenn ich mir Seiten angucke, wo ich coole Sachen finde, die mich interessieren könnten. Wenn ich weiß, dass ich meine Zeit verplemper, weil ich in den Leben der anderen schnüffeln muss, soziale Medien und so weiter, ne, aber dabei mein eigenes Leben nicht mehr lebe, dann ist es töricht und dumm, in dem Bereich zu gucken. Ne. Ich brauche mich als Mensch nicht wundern, wenn ich mein Körper nicht komplett licht ist oder rein ist, so, wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit auf das richte, das halt genau das Gegenteil bewirkt und nicht gut ist. Das können auch Gedanken sein. Ne. So, wenn du irgendeinen Film schiebst oder so, dann kannst du denen entweder nachgehen und weiter träumen, bis dann, weil dann wird auch der Hunger wachsen und dann wirst du auch physisch in dem Bereich gehen. Und ob das jetzt was Sexuelles ist oder Streitgespräche, die man im Kopf schon mal führt, oder ob es manchmal sind es auch einfach nur Ängste, ne? Was wäre, wenn das könnte passieren? Und wenn das passiert, oh mein Gott, ne? Und du fängst an und das wächst, dieser Hunger, und irgendwann beeinflusst das auch den reellen Alltag. Ne? Du musst heute dran denken, ich hatte letztens so Heißhunger auf Linsensuppe. Ne? Und irgendwie musste ich immer an diese Linsensuppe denken, und aber im Nachhinein, in meiner Fantasie schmeckt die besser als in der Realität. In der Fantasie schmeckt alles besser und ist viel gewichtiger und schöner und befriedigender als in der Wirklichkeit. So, ne, und so müssen wir halt gucken. So, wir müssen auf uns selber aufpassen. Ja, was wir konsumieren und wie wir konsumieren. So, und wer da sitzt im Staub und in Asche und sagt, ich weiß nicht, warum ich so schwach bin und so dumm, ja, da ist der größte Narr in dem Moment. So, ja. Natürlich sind wir schwach und natürlich fallen wir immer wieder, so wie Paulus, aber ich bin nicht berufen zum Fallen, sondern ich bin berufen zu diesem Rennen. Und das Fallen sollte ein Ding sein, was nebenbei passiert. Und es ist tragisch natürlich und schlimm, aber ich stehe immer halt wieder auf, gucke nicht nach hinten, vergesse die ganze Chose und renne weiter mit meinem Christus. Aber das Eigentliche im Leben sollte dieser Lauf sein und dieser Blick auf das Richtige und nicht andersrum. Und ich glaube, auch da ist das eine mächtige Strategie von Satan. Da bin ich überzeugt, dass meine Theologie so ein, dass das von Satan kommt und dämonisch beeinflusst ist, weil es uns dazu bringt und so viele andere, wenn man so denkt, dass man wirklich nur am Boden ist. Auch manchmal überhaupt nicht mal aufsteht, weil man sagt, ich falle gleich wieder, es tut weh. Ne? Diesen Schmerz will ich nicht. So ein, ne, es hält viele zurück. So ein, aber wir haben Sieg bekommen und im Geist ist Sieg und in Christus ist Freiheit. Und das ist die Wahrheit. Ne? Und manchmal kann ich das akzeptieren, dann läuft es echt gut. Und manchmal vergesse ich es wieder. Und auf einmal scheint mir alles das unmöglich. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Wir sollen Licht sein. Und wir sollen uns nicht verstecken, sondern leuchten. So, Vers 35. So habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, so dass er keinen finsteren Teil mehr hat, so wird er ganz hell sein. Wie wenn das Licht mit seinem Strahl durch dich erleuchtet. Ja. Ist natürlich bildlich gesprochen, Jesus ist auch nicht rumgerannt wie so eine Glühbirne. Ne? So, manche sagen, doch, doch, wie Mose, der hat ja auch geleuchtet oder so. Ne? Aber selbst da weiß ich nicht, ob er wirklich geleuchtet hat wie eine Glühbirne, sondern meine Theologie ist da ein bisschen anders. Ich glaube einfach, er war einfach komplett gerecht in dem Moment, so dass man sich einfach schuldig gefühlt hat. Aber vielleicht hat er auch komplett geleuchtet. Mir ist es total egal. Aber ich weiß, das hier so ist nicht gemeint. Das ist ein bisschen Ich war mal bei irgendeiner Sekte, bevor ich bei Christus war. Also, hab ein Mädchen kennengelernt. Die war bei einer Sekte bei einem, ach, muss den Namen auch gar nicht mehr nennen. So ein, ist jedenfalls, die gucken die ganze Zeit auf Bäume und warten, dass es leuchtet und dann werden sie selber irgendwann Licht. So ein, ist so der Grunddings, ne? So ein, dass wir Energie sind, irgendwann sind wir Licht. So. Aber das glaube ich ja nicht. So. Das wissen wir auch. Dann würde irgendwo stehen, Christus hat geleuchtet. Weil Christus, da war absolut nichts Finsteres drin. Keine Dunkelheit. Er war komplett Licht und das war eben auch das, obwohl seine äußere Erscheinung als nichts empfunden. So ein, aber dieser innere Mensch, den er laut gemacht hat und der sichtbar war bei ihm, so hat die Menschen angezogen wie Mücken und wie Fliegen. So ein, also und das ist das, was ich möchte. Das ist Christus ähnlich sein, auch im Alltag, in meinem Umfeld. Und ich persönlich schäme mich oft, so ein, wie Christus unähnlich ist, ich zu Hause bin. Ja. Aber irgendwie fällt es zu Hause leichter, Mensch und Arsch zu sein, als draußen. Ja. So ein, aber das ist das, was ich anstrebe für mich. Und vorher bin ich auch nicht zufrieden. Ich möchte anstreben, so ein komplett gereinigt zu sein, ein Herz zu haben, das einfach nur offen ist und nach Christus strahlt. So ein Leben zu führen, das wirklich gesund ist, nicht nur für mich. Ja. Ein Zeugnis zu sein und ein Vorbild zu sein. Anders zu sprechen als die, die Gott nicht kennen. Ja. So, dass auch die Menschen zu mir kommen, um Weisheit zu fragen. Selbst wenn sie nicht an Gott glauben. Ja. Und ich glaube, das sollte auch unsere Funktion in der Welt sein, so wie damals das jüdische Volk diese Funktion eigentlich hatte für die Welt. Bei Salomos Zeiten hat es geklappt, weil jemand war, der nach Weisheit und Erkenntnis gefragt hat. Ja. Und die ganze Welt wollte davon sich nähern. Und viele sind auch dadurch zum Glauben gekommen, viele Heiden. Und wahrscheinlich hat das auch die ganze Welt verändert, diese Weisheit und Erkenntnis. Vielleicht wäre das deutsche Volk heute ganz anders mit der Moral. Wer weiß. Ja, ich glaube, Gottes Weisheit und Gottes Erkenntnis verändert auch den Gottlosen, sein Denken und sein Handeln. Ja. Und zu Salomo damals kam die ganze Welt. Ja. Und das sollen wir sein, Licht. Wenn die Menschen uns sehen, dann sollen sie nicht die gleiche Finsternis sehen und Dummheit und Torheit und Gottlosigkeit, sondern das, was wirklich gesund ist und gut ist, was die Welt einfach nicht mehr findet, wegen dieser Sünde, diesem Fluch. Und ich lese das und für mich ist es halt eine Ermahnung und auch eine Erinnerung, aber gleichzeitig auch eine Ermutigung, voranzugehen. Mir bewusst zu sein, warum ich da bin. Und mit dem, was die Welt kennt, mit dieser Finsternis, die vielleicht manchmal ganz sympathisch ist, oder lustig, oder interessant, oder charismatisch, dieser alte Mensch, auch mit dem schaffe ich es nicht, die Menschen zum Licht zu führen. Was sie dann lieben, ist vielleicht die Finsternis, oder diesen alten Menschen. So, aber nicht der Christus, der eigentlich sichtbar sein sollte. Wir haben eine Aufgabe hier und wir sollten die Zeit nicht verschwenden mit dem, was wir vor Christus hatten. Und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, mit ihm zum Mittag zu essen. Und er ging hinein und er setzte sich zu Tisch. Werden wir gleich sehen, da waren noch viele Schriftgelehrte und viele Pharisäer, und sie wollten Jesus halt fangen. Der Pharisäer aber verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Parallelstelle Matthäus steht, auch die Jünger hatten die Hände nicht gewaschen. Und warum waschen deine Jünger die Hände nicht? Aber Jesus hat seine Hände auch nicht gewaschen. Aber hier geht es nicht um Hygiene, das ist so eine rituelle Reinigung, die Pharisäer gemacht haben. Aber nicht, weil es im Gesetz steht oder so, oder vorgeschrieben ist von Gott, sondern es war einfach so eine Tradition, die praktiziert wurde und einfach, falls man irgendwas berührt hat, was unrein gemacht ist, dann, und man weiß es nicht, ne, dann kann man sich so sicher sein, so dass man trotzdem rein ist und sich nicht verunreinigt oder andere. Aber Christus war das egal. Die menschlichen Überlieferungen und Traditionen. Es macht ja eigentlich Sinn, ne, wenn man sagt, so ich will mich nicht verunreinigen und nichts anfassen und das verunreinigen, so ein, oder jemanden verunreinigen, unwissend, so ein, aber man wird halt Panne, wenn man so denkt. Ne. Weil dann wird alles unrein und dann ist nichts mehr rein. Und irgendwann vergisst man noch da den Sinn eigentlich dahinter, den Menschen, für den das Gesetz ja vielleicht geschrieben wurde oder ausgedacht, so ein, und dann geht es halt nur noch ums Gesetz. Und so steht Jesus da und setzt sich einfach hin und will essen. Und sofort kommt das richtende Herz. Wie kann das sein? Da sprach der Herr zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Jesus wird jetzt ziemlich direkt zum ihr Toren. Hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Die Übersetzung hier ist ein bisschen komisch, aber im Grunde eigentlich steht da so ein, das, was ihr besitzt, oder von dem, was ihr habt, davon gebt ihr Almosen, wovon ihr zu viel habt. So, ne? Aber Almosen geben ist eigentlich, wenn du es so willst, sollte gar keine äußerliche Handlung sein, darum geht es gar nicht. Ja. Sondern es ist das Herz, das dahinter steht, warum es was geben möchte. Ja. Und so fängt Christus an, ihn zu zeigen und zu erklären, warum sie Finsternis sind in Gottes Augen, obwohl sie was Gutes tun oder was Frommes. Ja. So, weil äußerlich versuchen sie ein sauberes Leben zu halten, noch sauberer als sich andere Gedanken machen, so, aber innerlich geht es nur um sich selber, sich selbst zu bereinigen und zu befriedigen. Und man kann sein Herz mal angucken, warum man manchmal gute Dinge tut. Ja. So, und wenn man Almosen gibt, um einfach zu geben, weil man das als Christ so macht, so, aber man im Herzen gar nicht die Not des Menschen selber sieht und sagt so, oh, dieser Mensch, der ist in Not, so, der braucht jetzt Zeit oder Hingabe oder mal eine Frage, wie geht's? Mein Ohr, das zuhört. Oder der braucht was zum Anziehen oder was zum Essen oder was auch immer. Ja, wenn ich da vorbeigehe und nicht diesen Menschen sehe, dann komme ich im Endeffekt zu dem Punkt, wie ich es oft gehört habe, dass ich sage, na, den gebe ich kein Geld, weil der holt es eh nur für Drogen oder Alkohol. Das mag ja stimmen. Und das ist natürlich schrecklich, wenn jemand unter Süchten leidet. Aber nun mal, wenn man den Menschen dann sieht und sich selber mit seiner eigenen Schwachheit und Torheit und Dummheit, worin man sich überall reingibt, was einem auch nicht gut tut, bei mich selbst betrachte ich sehr menschlich und sehr liebevoll. Ne? Da verstehe ich jedes Leid und jede Schwachheit, die ich habe, das verstehe ich bei mir und da fordere ich Gnade. Ne? Aber wenn ich von außen auf einen Menschen gucke und einfach nur nach das Äußerliche gehe und sage, ja, das ist eh verschwendet, so gebe ich nicht. Da überhaupt nicht sehe, dass dieser Mensch aber nun mal damit lebt gerade. Und es vielleicht nötig wäre, dass man selber akzeptiert einfach, dass dieser Mensch gerade süchtig ist und deswegen das zum Leben braucht. Ne? Dann ist man nicht anders als ein Pharisäer oder Schriftgelehrter, der auf der anderen Straßenseite geht. Ne? Und ja, und das ist wieder meine eigene, klar, das kann jeder für sich selber klären, so dass er Frieden hat. Ne? Ich will da jetzt nicht dagegen reden, aber für mich musste da viel drüber nachdenken, weil ich war süchtig. Ne? Und ich war der Typ, an dem man vorbeigegangen ist. Dreckig und stinkend. Und der jeden Cent irgendwie benutzt hat, um sich zu berauschen, zu entfliehen. Ne? Von daher weiß ich auch, wie derjenige denkt und sich fühlt, der da sitzt. So, der einfach nicht mehr fähig ist, selbst Geld zu verdienen oder was auch immer, Zeit zu investieren in was Sinnvolles, sondern weil es sich einfach nur noch alles darum dreht und das alles zerstört und zerstört hat. Ja. Aber man darf nicht vergessen, die Menschen sind halt in Sünde gefallen und können nicht mehr allein daraus viele. Was diese Menschen brauchen, sind andere Menschen, die da nicht drinne sind, und die zuhören, die Weisheit bringen und Licht da reinbringen. Die auch bereit sind, daneben zu sitzen und zu sagen, okay, ich hol dir ein Bier. Ne? Aber sich dann daneben zu setzen und dann versuchen, die Seele zu erreichen und mit den Menschen zu reden. Ne? So. Und auch da sehe ich mein Herz und ich denke, ja, da sind viele Momente, wo ich mich dem Pharisäer gleich war. Und ich zwar Ordnung rede, aber eigentlich genau das Gegenteil bewirke. Nämlich die Seele, die gerettet werden muss, total für sie. Weil ich mit der Situation nicht klarkomme, in der die Seele gerade ist. Und das ist schrecklich. Ich bin dankbar, dass ich nicht so behandelt werde von Gott. Paulus hat gesagt, so, naja, wenn selbst wenn du dein letztes Hemd gibst, aber ohne Liebe, dann ist das für Gott halt nichts wert. Und das ist das. Die Menschen brauchen Weisheit und Erkenntnis und Licht. Auch wenn sie gerade in der Dunkelheit sitzen und Dunkelheit sind. Aber wehe euch, Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehnt und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Gemüse ist hier falsch übersetzt, aber Matthäus, Markus findest du Aniskörner und andere Sachen. Ne? Und das hier sind Kräuter und Samen, die sie verzehntet haben. Die haben die einzelnen Körner gezählt auch zum Teil. Ne? Aber Gottes Gesetz im dritten Mose sagt überhaupt nicht, dass Kräuter oder Samen oder so verzehnt werden sollen. Ne? Wurde aber draus gemacht, einfach um ganz sicher zu gehen, dass Gott alles bekommt, aber, ne, aber zur eigenen Bereicherung dann im Endeffekt. Und aber wozu ist das Gesetz gegeben, den Zehnten zu geben? Ja, nicht damit wir 10% geben und irgendwas opfern, Gott zur Ehre, sondern die 10% sind gegeben, ist sogar erklärt in den Gesetzen, damit die Leviten und die, die im Gottesdienst sind und der Gottesdienst selber mit allen Geräten und alles, was man braucht, finanziert werden kann. So. Ne? Dafür sollten die Menschen den Zehnten geben. Und das gibt Gott dann Ehre. Weil dann Gottesdienst ist, der vorbereitet ist und mit Hingabe und Heiligen Geist, mit Leuten, die sich investieren in die Menschen und in das Volk und in das Ganze drumherum. Ja. Gott interessiert dein Zehnter nicht. Gott interessiert mein Zehnten nicht. Aber was daraus wächst und wofür das ist das, worum es gehen sollte. Nämlich die Menschen, so die damit erreicht werden, mit all dem, wofür wir unser Geld und Zeit investieren. Wehe euch, Pharisäern, da ihr den ersten Sitz in der Synagoge und die Begrüßung auf den Märkten liebt. Die hatten ihre Arbeitskleidung und ihre Art so, ne? Du hast einen Pharisäer gesehen oder einen Schriftgelehrten, naja, Pharisäer. Ein Levit. So, ein Priester. Ne? Eine Nonne. Ein Pfarrer. So ein Christ. Sieht man auch oft. Ne? Und das haben sie geliebt. So, weil sie wurden geehrt dafür, dass sie so ein Leben leben. Jesus Christus war es egal, was die Menschen denken über ihn. Ihm war es nur nicht egal, was sie denken von ihm. Und das ist eben das, ist total egal, ob die Menschen uns für wichtig halten oder für toll oder für schön oder für klug oder für sexy oder für was auch immer, reich und talentiert. Und begabt oder was auch immer. Ich will es jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber ihr wisst schon, ne? Es ist total egal, was ihr über mich denkt. Mir ist es nicht egal, was ihr über mich denkt, aber es ist egal, was ihr über mich denkt. Das heißt, wenn ihr denkt, ich bin totaler Pfosten, werde ich trotzdem am nächsten Sonntag hier sitzen. Ne? Weil Gott nun mal den Pfosten erwählt hat. Aber was mir wichtig ist, Und was wichtig ist, ist, was ich von mir gebe. Was ich von Christus und von seiner Weisheit und seinem Licht abgebe. Das ist super schwer. So, weil ich möchte geliebt sein und akzeptiert. Ja. Ich will nicht, dass die Menschen mich angucken und sagen, guck mal, der Spinner. So. Oh, es ist total egal. Und ich sehe das in meinem Herzen so, wenn ich dem viel zu viel Raum gebe und darauf gucke, auf meinen Ruhm, vergesse ich die anderen. Und ich werde wichtiger und wichtiger. Okay, bringen wir das zu Ende jetzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlichen gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahingehen, ohne es zu wissen. Wir haben eine innere Verdorbenheit. Ihre innere Verdorbenheit ist sorgsam umhüllt, verhüllt. So. Da antwortete einer der Gesetzesgelehrten, also Schriftgelehrten, und sprach sie: Meister, mit diesem Wort schmähst du auch uns. Er aber sprach: Ja, hätte er nicht fragen sollen. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürde noch nicht mal mit eurem Finger an. Wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut und so weiter. Ne? Ja, ihr Gesetzes-Schriftgelehrte waren die es ganz genau genommen haben mit den Gesetzen und mit den Schriften und mit den Propheten, so mit der Bibel. Ja. Aber die haben nicht verstanden haben, wozu das Gesetz gegeben ist. Paulus hat gesagt in Römer, das Gesetz zeigt uns, dass wir Sünder sind und mehr nicht. Ja. Und trotzdem kann man auch von David und König David und so weiter sehen, aber das Gesetz bringt doch Gotteskenntnis. Und das Gesetz ist im Endeffekt Liebe, die sichtbar wird. Gottes Liebe. Bringt einem im Endeffekt dazu zu sehen, sollte einen eigentlich im Endeffekt dazu bringen, zu lieben. Zu erkennen, wie viel Barmherzigkeit und Gnade ich brauche für mich. Und das sollte mich eigentlich dazu bewegen, sehr viel Barmherzigkeit und Gnade auch für meinen anderen zu geben. Dafür ist das Gesetz da. Und wer geistlich das Gesetz interpretiert und nicht äußerlich, ne, ja, Gott hat gesagt, das muss ich tun, warum auch immer ich mach's. Ja. Aber wer das Gesetz geistlich interpretiert und sieht, was es bedeutet, der wird Liebe erkennen und zu Liebe werden, immer mehr. Ja. Christus hat das Gesetz erfüllt, indem er es gelebt hat. Das sind nicht diese Regeln, die da stehen, sondern der Sinn, der dahinter steht. Durch die Liebe ist das ganze Gesetz erfüllt. Aber das sind Menschen halt, die unerträgliche Bürden auflasten. Das ist Christus hier. Ich meine, die haben ja nicht, hier geht es gar nicht um die menschlichen Überlieferungen oder menschlichen Gesetze, die noch dazu kamen, sondern hier geht es um das, was Gott ihnen geschenkt hat, seinem Volk. Und Christus sagt und ihr verlangt einfach so viel, aber selber könnt ihr es doch auch nicht tragen, noch nicht mal mit eurem Finger. Noch nicht mal so ein kleines Gewicht, was euer Finger halten könnte. Ihr könnt es selber nicht, aber trotzdem fordert ihr es von eurem Nächsten. Genau das Gegenteil vom Gesetz, das Gott gibt. Ja. Ihr seid die Grabmäler der Propheten bauen. Eure Väter aber haben sie getötet. So bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt Wohlgefallen daran. Denn jene haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen. Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen. Damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist. Vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sag euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Ja. Eigentlich hatten sie das Schloss in den Schlüssel, um einzutreten in Gottes Gegenwart und zu erkennen, was er wirklich will für uns Menschen. Aber er sagt, ihr habt das verschlossen durch eure Theologie und eure Überzeugungen und durch euer menschliches Hinlegen. So muss es sein und nicht anders. Davor habe ich Angst, das will ich nicht. Das durch falsche Auslegung vielleicht von Gottes Wort, so wie hier, oder durch meine menschlichen Traditionen, die auch ich habe, so wie jeder andere von euch, so eine menschliche Überlieferung, so dass das im Endeffekt die wahre Botschaft von Gottes Wort ersetzt. Und das tut's bei vielen. Ich habe so viele schon gehört, so und daraus, worum es eigentlich wirklich geht, warum die Bibel eigentlich da ist, so und wird ersetzt mit irgendwas, was im Endeffekt aber das Gegenteil bewirkt. Das ist grausam und gruselig zugleich und Gott mag das nicht. Ich habe es für mich nötig, mich selbst zu demütigen und zu prüfen. Ich habe irgendwann mal, hört man irgendwas von irgendjemandem und man nimmt es für sich und wird verteidigt, als ob es von Gott selber ist. Ne? Obwohl es gar nicht in der Bibel steht. Ja, mein Freund hat gesagt. Ja. Der Priester hat gesagt. Der Prediger hat das und das gesagt. Ja. Weißt du aber, denn irgendwann wird man wirr und irgendwann ist man ein eigener Gottesdienst. Mit einer eigenen Lehre und einer eigenen Vorstellung. Unfähig, sich überhaupt anzupassen in den gesamten Leib Christi. Das ist wichtig. Ich meine, ich glaube, oder jeder von uns hat zur richtigen Zeit das gehört, was er gehört hat und was ins Herz kam, damit wir im Endeffekt zu dem Punkt kommen, wo wir hin sollen, um die Menschen zu erreichen, die wir erreichen sollen, mit den Werkzeugen der Art, wie es Gott vorhergesehen hat. Und ich glaube, da war alles wichtig, was ich gehört habe. Das kam alles zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, aber trotzdem ist mein Verständnis von allem und meine Sicht der ganzen Dinge nicht das gleiche Bild, das ihr braucht und haben müsst. Und das ist demütigend, zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht. Was soll ich wirklich laut machen und was ist nur für mich bestimmt? Weil es kann so schnell passieren, dass man anderen Brüdern und Schwestern Lasten auflegt, so die sie einfach nicht tragen sollen und tragen können auch. Die ich aber tragen muss, weil mein Rücken dafür vorbereitet wurde. Und der Umgang mit den anderen ist schwer, gerade dann, wenn man als Christ genau nimmt und sagen möchte, Gott, ich möchte dir um 100% gehören. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen, wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen könnten. Dieses Auffangen, im Griechischen steht da, wird das benutzt so für Jagen und Fangen von Tieren. So habe ich heute gelesen. Sie kommen und sitzen auf der Lauer, bereiten vor das Netz und so weiter und warten darauf, dass sie ihn fangen können, um ihn zu töten. Und das ist so schade, weil sie dadurch, durch diesen Blick, halt alles überhören, was er eigentlich sagt. Die kriegen das gar nicht mit. Und ich kenne das, ne, bei Irrlehrern oder auch bei in Sünde gefallene Christen, die da gerade noch gefangen sind, ne, und so verblendet sind. Du kannst die Wahrheit reden, ihnen vors Gesicht halten, sie tätowieren, dass sie es im Spiegel jeden Morgen sehen, so, was die Wahrheit ist und was Gott will, aber die können das einfach nicht erkennen. Ne? Und das ist schade, weil sie sitzen die ganze Zeit da und stellen ihre komplizierten Fragen, die kein Mensch lösen kann, und kriegen Antworten von Gott selber. Ja. Aber sie gucken die ganze Zeit nur, ihn zu fangen, zu vernichten, zu zerstören und diesen Typ da ein Ende zu machen mit seinem ganzen Reden und Wirken. Ja. Und das ist Finsternis. Das will ich nicht. Ich will die Wahrheit nie überhören. Auch nicht die Wahrheit, die von euch kommt. weil ich mit einem falschen Blick gucke und Herzen gucke. Ja. Und ich will auch nicht vor Gott kommen und die Wahrheit überhören, nur weil ich so stur bin in meiner Begrenztheit. Ne? So ein Und jeder, der sich da heute angesprochen fühlt, so ein schlechtes Gewissen hat, so ein, kann wissen, dass er nicht zum Pharisäern und Sadduzäern gehört. So ein, ja. Und wenn, dann gibt es Hoffnung. So ein, weil das Ding ist halt so ein, das sind Herzen, die sich selbst gerecht sehen, egal was Gott oder die Weisheit sagt, die von ihnen kommt. Die unfähig sind, die lernen und lernen, aber nie zur Erkenntnis kommen. So ein, ja. So ein, das sind die, die hartherzig sind, so ein Gottes Reden und Wirken gegenüber. So ein, und die sich selber preisen für das, was sie tun und wie sie es tun. Das sind die, die überheblich im Inneren grinsen, so ein, wenn jemand Weisheit spricht. Ja. Und überheblich von Inneren her im Stillen auslachen und sagen, ja, du Pimpf. So, es sind, und jeder, der ein Herz hat, das weich ist und das aufsteht, so nicht fallen will und das weise ist und sich unterweisen lässt, um weiser zu werden, ja. So, das ist ein Herz, das den Weg niemals finden wird. Da bin ich froh. Das beruhigt. Aber trotzdem sehe ich die Gefahr, da immer reinzurutschen in manchen Bereichen. Ja. Wir dürfen eins im Endeffekt, meine Zusammenfassung, ich darf eins nicht vergessen, nämlich worum es wirklich geht, das ist die Menschen irgendwie zu segnen und auch ein Segen zu sein. Das bringt Gott alle Ehre. Ja, bitte dich, dass du uns Weisheit gibst und uns hilfst einfach, dich zu erkennen, in kleinen und in großen Sachen. Ja, wir brauchen uns nicht zu schämen, denn wir haben deine Gerechtigkeit und deinen Namen. Ja, und wir sind offen und wir sehen und geben zu, dass wir alle einen Balken im Auge haben, dass wir unfähig sind, komplett Licht zu sein. Jeden Tag in irgendeiner Form, manchmal klein, manchmal riesig, sehe ich Finsternis in meinem Herzen und bitte dich darum, dass da Licht reinkommt. Und ich danke dir, dass du uns veränderst und dass wir mit der Zeit immer heller werden. Und dass du dir unsere Dunkelheit bewusst bist. Ich danke dir, dass du Wohnung genommen hast und dass das dein Licht ist, das da leuchtet. Ja, bitte hilf uns, klar zu kommen. Ja. Im Endeffekt sind wir alles Kinder, egal wie alt wir sind. Amen.